Herzlich willkommen zu 15 Minuten Lyrik, einer Podcast-Produktion von Welle 20 und dem Lit-Contest der Studentischen Literaturinitiative der Zeppelin-Universität. Normalerweise diskutieren wir in diesem Podcast wert 15 Minuten Gedichte. Jetzt werden 5 Sonderfolgen, diskutieren wir aber Liedtexte und enden das Ganze dann am 24. Oktober in einer Sonderfolge, in einer Live-Podcast-Folge im Rahmen des Seekult-Festivals und laden alle herzlich ein, an diesem 24. Oktober in die Dezentrale zu kommen. Das ist am Buchhornplatz 6 in Friedrichshafen. Und da werden wir über Montero bzw. Call Me By Your Name von Lil Nas X reden und freuen uns, wenn ihr da teilnehmt und auch ein bisschen mit uns den Podcast aufnimmt. Und in dieser Folge werden wir uns wieder einem ganz, ganz klassischen Liebeslied widmen. Ich glaube, das ist auch ein Liebeslied, es gibt, glaube ich, kaum eins, das so häufig rezitiert wurde oder von anderen SängerInnen nochmal aufgenommen wurde oder in anderen Kontexten verwendet wurde, wie dieses Lied auch in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde. Es geht um La Vie en Rose von Edith Piaf, ein französisches Liebeslied, ein französischer Chanson, die ja eigentlich auch sinnbildlich für irgendwie Liebeslyrik.
Ja, nicht nur, aber ja.
Der hier, glaube ich, dafür umso mehr. Genau, warum schaut man sich La Vie en Rose immer noch an?
Ja, warum? Warum tut man sich das an? Also genau, das ist, glaube ich, die große Aufgabe, die sich uns stellt, nämlich zu rechtfertigen, warum wir dieses Lied überhaupt besprechen. Denn der Kitschverdacht liegt natürlich unglaublich nah. Also man hat ein relativ traditionelles Vokabular, ist die Liebe, von der hier die Rede ist, ist vollkommen ungebrochen. Es wird das Glück besungen, verliebt zu sein. Es wird relativ unreflektiert dargestellt, eben das Leben durch die rosarote Brille zu sehen. Es ist alles so eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Aber gleichzeitig würde ich sagen, ist uns das Lied vielleicht insofern wieder neu zugänglich geworden, weil man die extreme Sinnlichkeit, die hier drin steckt, diese große Intensität, dieser Form des Lebens, das direkt nach dem Krieg versuchte, sich wieder die Bahn zu brechen, vielleicht heute wieder in einer Zeit, die halt auch wieder ein bisschen schwieriger wird, in einen Kontext rücken kann, der dann vielleicht auch wieder spannend wird. Und gleichzeitig meine ich wirklich damit die Intensität der Liebe. Denn da an der Stelle ist der Text hier wirklich gut. Also er beschreibt ganz evokativ diese Empfindung der Verliebtheit, die man deutlicher fast nicht sagen kann, ohne ins Explizite zu gehen. Man muss an die Zeit auch erinnern. Das war, also hier ist auch ein Zitat drin, auf die amerikanische Tradition ähnlicher Liebeslieder, die halt dann zum Teil wirklich richtig explicit wurden. Aber hier haben wir relativ am Anfang die in den Vers stehen, dass ihr Geliebter ganz leise mit ihr spricht. Und das ist ein Zitat von 2 Jahre vorher erschienens Kurt Weill, den wir gerade hatten. Speak low if you speak love. Aber da gab es noch ganz andere Lieder, die sozusagen aus Amerika kamen. Also ich erinnere daran Bewitched, Bothered and Bewildered, wo so richtig in die sexuellen Metaphern so richtig stark ausgespielt wurden. Da ist Edith Piaf ein bisschen zurückhaltender, aber ich glaube, die Intensität, die sie hier rüberbringt, die ist Wahnsinn.
Ich glaube, das hat auch sehr viel mit ihrer Person zu tun. Edith Piaf war eine kontroverse Person in der Zeit in Frankreich. Sie wollte auch provozieren, auf jeden Fall. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass die konservative Pariser Gesellschaft hat wahrscheinlich ganz so viel zugelassen, als damals in den USA schon möglich war. Aber von den USA musikalisch auf jeden Fall inspiriert. Und dieses Lied ist, ich glaube, ihr größter Erfolg, vielleicht neben Je ne regrette rien. Und zeigt eigentlich auch nochmal diese aufmüpfige Edith Piaf, die aber gleichzeitig, muss man sagen, sehr bewegtes Leben, auch sehr unglücklich in der Liebe, Edith Piaf. Und dann
kam auch aus dem Rotlichtmilieu, dann ist es meistens vorprogrammiert, dass man nicht sonderlich glücklich wird in der Liebe. Aber gleichzeitig unglaublich, dass sie es schafft, dann diese Liebesintensität dann trotzdem noch auszudrücken und positiv zu sehen. Und das ist genau das, das ist, glaube ich, der Punkt, auf den ich gerade am meisten raus wollte. Wie schafft man hier was Positives reinzubringen in diese zerstörte Welt, in diese nicht funktionierende Welt, an die man eigentlich nicht mehr glaubt? Und da ist Edith Piaf der helle Wahnsinn. Und an der Stelle würde ich sogar sagen, da ist es auch mit dem, wird auch mit dem Text auf einmal richtig gut, weil sie das natürlich auch reflektiert, wie unsinnig das Ganze ist und wie großartig trotzdem. Il me dit des mots d'amour, also er sagt mir Liebeswörter, alltägliche Wörter, und trotzdem macht das was mit mir. Ist das nicht wiederum, also nach allem, was wir jetzt gerade über Kitsch gesagt haben, das ist nun überhaupt kein Kitsch. Das ist reflektieren, wie dieser ganze Unsinn auf einmal sich in was ganz Großartiges wenden lässt, ohne dass er dadurch aufgehört hat, Unsinn zu werden. Also reflektiert, das ist ja alles irgendwie eigentlich, das sind alles nur billige Liebestexte, die ich hier runterleihe. Aber ich werde dadurch nicht zynisch.
Wird überhaupt nicht zynisch, sie wird eher ehrlich, dass sie dann erklärt, dass diese Verklärung durch die Liebe dann in dem Aufsetzen einer rosa Brille ja mündet. Also man kann Lerner-Aubos auf verschiedene Arten interpretieren. Ich glaube, hier macht es jetzt Sinn, vielleicht die rosa-rote Brille als Metapher zu nehmen, wie sie sich dann dadurch durch diese Liebe zu einem Mann, sie spricht auch explizit von diesem einen Mann, dass sie dadurch diesen Filter erfährt auf das Leben. Und das ist sehr ehrlich und überhaupt nicht mehr schnulzig.
Ist überhaupt nicht mehr schnulzig. Und dann merkt man auch, dann packt sie auch die Ironie aus. Ne? Also dann nimmt sie solche billigen Wörter. C'est lui pour moi, moi pour lui. Also es ist er für mich, ich für ihn, das Leben lang. Er hat es mir gesagt, er hat es mir für das Leben geschworen. Okay, wir alle wissen, das stimmt nicht. Aber es ist eben nicht, ich meine auch hier, ähnliche Zeit. Ne? Es ist eben nicht so billig wie bei Sarah Leander, nur nicht aus Liebe weinen, wo halt und wo ich doch spüre, es kann nur Lüge sein, ich lüge auch und bin dein. Das ist zu reflektiert, das ist dann irgendwie so halt, das ist dann wieder schon so billig, dass es irgendwie halt eben wirklich Lüge bleibt. Während hier ist es irgendwie, man weiß, es stimmt nicht, aber es ist keine Lüge. Man hat die rosa-rote Brille auf und man meint es ernst. Und darauf kommt es an, das zählt.
Und vor allem auch darauf an, das wirkt schon fast ironisch, aber es klingt auf jeden Fall nicht so, wenn sie danach sagt, die übersetzt jetzt das Nervige oder der Kummer, der löscht sich einfach aus, glücklich, quasi bis zum Tod.
Yeah.
Sehr frei übersetzt. Aber das macht das Ganze zwar leichtfüßig und irgendwie könnte man ihr vorwerfen, da naiv zu sein, aber ich glaube, genau das ist es eben, dass diese Naivität eben mitschwingt und dass man sie anerkennt und annimmt, was sie tut in diesem Liedtext. Auf jeden Fall. Und danach kommt ja wieder dieses Eingeständnis, ich sehe das Leben in rosa, mit der rosa Brille.
Ja. Ich glaube, eigentlich haben wir alles gesagt, was hierzu zu sagen ist. Und ich glaube, wir würden dem Text nicht gerecht, wenn wir es jetzt noch verlängern würden. Es waren wohl heute eher 10 Minuten Lyrik.
Okay, dann empfehlen wir mal wieder das Lied, das wahrscheinlich sowieso schon jeder kennt, vielleicht noch einmal anzuhören. Mein Tipp ist von Grace Jones die Version, die mag ich ganz gerne. Hast du noch eine Lieblingsversion?
Ja, die von Edith Piaf wäre meine.